Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Hi, ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Abschied nehmen und Tod, Trauer. Das heißt, wenn das für dich gerade in dem Moment, wo du die Podcast-Folge eingeschalten hast, nicht ein guter Moment ist, um dich damit zu befassen, dann hüpf weiter zu einer nächsten Folge. Falls du dich dafür entscheidest, weiter zuzuhören, dann danke ich dir. Denn ich bin mir sicher, wir beschäftigen uns zu wenig mit Abschied und Trauer, weil das einfach Dinge sind, die wir gerne von uns wegstoßen. Ich habe keine Trauerbegleitausbildung oder irgendwie was in dem Feld gemacht. Alles, was ich dir heute hier erzähle, das sind meine eigenen Erfahrungen und das, was ich aus meinen fast 40 Jahren mittlerweile Leben mitgenommen habe. Ich hatte das große Glück in meiner Kindheit, dass der Tod an unserem Esstisch saß. Und ich weiß, das hört sich immer ganz komisch an, wenn ich das so sage, aber mein Papa hat seine Bankkarriere aufgegeben, um ein Krematorium zu leiten. War damals, glaube ich, im Kindergarten, und ich kann mich noch gut erinnern, dass in der Schule musste man halt immer sagen, was die Eltern machen, von Beruf her. Und ich habe dann jeweils geschrieben, mein Papa leitet ein Krematorium, und wusste selbst damals noch nicht so genau, was das überhaupt ist. Und die Menschen haben sehr komisch darauf reagiert. Es gab dann später auch Klassenkameradinnen, die nicht mit mir spielen wollten, weil wir anscheinend Leichen im Keller hatten, obwohl das Geschäft meines Papas, also das Krematorium, über 30 Kilometer von unserem Wohnhaus entfernt war. Das Geschenk jedoch, das er nach Hause gebracht hat, war, dass wir von Anfang an immer über den Tod gesprochen haben. Er ist natürlich nach Hause gekommen, hat von seiner Arbeit erzählt, hat von den Geschichten erzählt, von den Leben erzählt. Und da habe ich gelernt, dass es beim Tod eigentlich mehr um das Leben geht und dass der Tod dazugehört. Mein erster Job war als Friedhofsgärtnerin. Da habe ich den Sommer über gearbeitet, Sommerferienvertretung gemacht. Ich war oft in den Leichenhallen. Ich hatte dieses große Geschenk meiner Eltern, dass der Tod für mich immer präsent war. Schon von klein auf. Und ich habe viele Tiere verloren. Wir haben oft ältere Hunde adoptiert. Wir hatten einen Welpen und jetzt habe ich Sassi als Welpe. Wir hatten Hunde mit 7, 8 Jahren adoptiert. Und ein Hund, der mich ganz viel über das Leben gelernt hat. Weil das ist es. Ich habe das Gefühl, wenn es um den Tod geht, geht es eigentlich um das Leben. Ein Hund, der mich ganz viel über das Leben gelernt hat, das war Bayazzo. Bayazzo haben wir mit 2 Jahren adoptiert. Und Bayazzo wurde nur 4 Jahre alt. Nichtsdestotrotz war diese Zeit mit ihm absolut gleichwertig zu der Zeit, die ich mit einem Tier länger verbringen konnte. Ich bin heute Morgen das erste Mal seit vielen Wochen durch unsere Straße gelaufen und habe nicht nach Karl gerufen. Nicht laut. In meinem Kopf, in meinen Gedanken habe ich es gemacht. Ich habe ihn gefragt, wo er ist, ob es ihm gut geht. Und mich bedankt für die schöne Zeit, die wir hatten. Gerade wenn es um die Trauer bei Haustieren geht, gibt es ja auch viel Unverständnis, je nachdem, mit wem man spricht. Und wenn wir jetzt das Beispiel von Karl nehmen, Karl war eine Straßenkatze. Karl hat sich vor ungefähr 6 Wochen in mein Leben geschlichen. Vielleicht war es auch wieder das Cat Distribution System, das da seine Finger im Spiel hatte. Karl ist plötzlich einfach an meine Futterstelle aufgetaucht. Du kennst es bestimmt, es gibt Menschen und es gibt auch Tiere, wo du gleich eine Verbindung hast, wo du das Gefühl hast, wir kennen uns schon. Wir sind uns vielleicht in irgendeiner Form, in irgendeinem Leben, je nachdem, an was du glaubst, schon einmal begegnet. Wir sind uns vertraut. Und das war mit Karl. Ich habe Karl angeschaut und ich hatte instant eine Verbindung zu ihm. Karl sah nicht gesund aus. Karl war ein stattlicher Kater mit so einem richtigen Katerkopf. Er war wunderschön unter all dem Dreck. Eigentlich sah er wirklich, also Objektiv gesagt war er nicht schön, aber sein, das, was er ausgestrahlt hat, das, was ich gefühlt habe bei ihm, das war einfach, war ein König. Er hatte diese Größe. Und Karl kam von diesem Tag an jeden Morgen und jeden Abend und hat gefuttert und es ging ihm immer besser. Er hat sich geputzt und ich habe mich gefreut und es war einfach schön. Als ich dann mit unserem Sohn im Krankenhaus war für die 7 Nächte, ist Karl nicht an die Futterstelle gekommen. Ich habe ihn zwar gerufen, ich bin ein paar Mal nach Hause gefahren und hab ihn gerufen, auch mein Mann hat ihn gerufen, aber er ist nicht gekommen. Und als ich dann am Donnerstag nach Hause gekommen bin, habe ich die Straße abgesucht, bis ich ihn Sonntag gesehen habe. Und Sonntag sah er gar nicht gut aus. Und dann ist er am Montag nochmals kurz aufgetaucht und sah noch schlechter aus. Aber er taucht halt immer wieder ab. Ja, das ist nicht ganz so einfach manchmal. Und gestern, das war Dienstag, ich nehme diese Podcast-Folge am Mittwoch auf. Gestern habe ich ihn gesucht. Ich bin die Wiese abgegangen, ich habe nach ihm gerufen und habe ihn nicht gefunden. Als ich dann den Großen vom Kindergarten abholen wollte, da lag er bei mir unten im Hof vor der Tür. Ein Schatten seiner selbst. Total abgemagert, die Augen ganz glasig, riesige Wunden hinten am Rücken, alles voller Eiter. Und er konnte sich fast nicht mehr auf dem Pfötchen halten. Er wollte nichts essen und ich habe ihn da so liegen sehen. Er war zum Sterben gekommen. Ich wollte ihn nicht verlieren im Sinne von, dass er wieder weggeht und dann irgendwo unter einem Gebüsch stirbt und einfach da liegen bleibt. Bin dann hoch, habe eine Transportbox geholt, habe ihn in die Transportbox gehoben, ins Auto geparkt. Wir sind dann großen abholen gegangen und direkt zum Tierarzt. Diese Autofahrt hat gefühlt ewigs gedauert, obwohl es gab keinen Stau, ich konnte durchfahren. Aber es ist mir vorgekommen wie eine Ewigkeit. Die Tränen sind geflossen. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, ist das die richtige Entscheidung? Ist es die richtige Entscheidung, ihn aufzugeben? Ist es die richtige Entscheidung, ihm das Sterben zu nehmen, im Sinne von das in die Hand zu nehmen? Und ich hatte ihn, bevor ich ihn in die Box gehoben habe, habe ich ihm gesagt, so, ich nehme dich jetzt und wir gehen und ich lasse dich einschläfern. Ich helfe dir zu sterben. Und vielleicht ist es eher für mich als für ihn. Aber ich hatte da so das Gefühl, dass er damit okay war. Er hat sich gar nicht mehr groß gewehrt. Im Auto hatte er dann auch ein paar Erstickungsanfälle. Und das war ganz schlimm mit anzuhören. Und wir sind zum Tierarzt und die Tierärztin meinte dann, ja, sie wäre nicht befugt, ihn einfach so einschläfern zu lassen. Also wenn man was tun könne, dann müsse sie das tun. Und ich habe ihr dann gesagt, wenn sie die Box aufmacht, dann wird sie sehen, dass da nichts mehr zu tun ist. Dass er im Sterben liegt, aber ich nicht mit 2 Kindern neben ihm auf der Straße sitzen kann, bis er gestorben ist. Ja. Und ich weiß, manche Tiere sterben lieber alleine, aber ist zu mir vor die Haustür gekommen. Er lag da auf dem Betonboden vor unser Haustür. Er hat sich da hingeschleppt. Also wenn er alleine irgendwo sterben hätte wollen, dann wäre er einfach da geblieben, wo er war, wahrscheinlich. Also das ist so meine Interpretation. Und wir haben ihn dann auf die letzte Reise geschickt. Und es war sehr friedvoll. Und der Moment, der mich am meisten berührt hat, ist, als die Tierärztin gesagt hat, so, wir nehmen jetzt eine schöne Decke. Wir legen ihn auf diese Decke und dann spritzen wir. In dem Moment habe ich gedacht, das ist vielleicht das erste Mal, dass er auf so eine Kuscheldecke liegt. Meine Kinder waren dabei. Ich sehe das so, dass wir eigentlich gar nie oder nicht früh genug damit anfangen können, unseren Kindern zu zeigen, was der Tod ist. Nicht als was Böses, sondern als Teil des Lebens. Und daraus haben sich unglaublich schöne Gespräche auch mit meinem Sohn entwickelt. Während dem ganzen Prozess, also während des Einschlafens, war mein Großer im Wartezimmer und hat sich was auf dem iPad angeschaut. einfach damit Karl auch die Ruhe hat zu gehen, und das wäre auch für den großen Sohn nicht okay, also es wäre nicht gegangen. Ich habe ihn dann aber gefragt, als Karl gegangen war, ob er sich noch verabschieden möchte, und habe ihm auch gesagt, schau, Karl ist jetzt tot, es ist nur noch sein Körper, der da ist. Wenn du magst, dann können wir reingehen, ich komme mit dir mit und du kannst dich verabschieden, weil er war natürlich jeden Morgen und jeden Abend auch mit dabei und hat auch mitgefiebert, als wir Karl nicht gefunden haben. Er hat dann gesagt, er möchte ihn sehen, wir sind reingegangen. Als wir da so gestanden sind vor Karls Körper, sagt mein Sohn, aber Mama, wie kann er jetzt über die Regenbogenbrücke laufen? Ach, Kinder sind so goldig. Wir haben dann noch viel über Seelen gesprochen und über, wie das vielleicht sein könnte, wenn man gestorben ist. Und also ganz, ganz viele spannende Dinge sind daraus entstanden. Und Kinder nehmen das auch mit so einer, ja, irgendwie Leichtigkeit. Wir sind dann Eis essen gegangen und haben uns die Tränen abgewischt, in den Pool gesprungen, sind spazieren gegangen und hatten einfach noch einen schönen Nachmittag. Als mein Mann dann nach Hause gekommen ist, hat der Große ihm das alles erzählt. Ich finde es so spannend, mein Mann ist kein bekennender Tierliebhaber. Ja, also wir sind da so zwei Pole, die eigentlich aufeinander kommen, und er lebt mit all unseren Tieren zusammen, weil er weiß, dass mich das glücklich macht in erster Linie. Er alleine hätte kein Tier. Aber auch er hat sich die letzten Tage Sorgen um Karl gemacht. Und es war irgendwie auch so, ja, klar hast du das gemacht. Logisch. Da kannst du gar nicht anders, als ihn einzupacken und ihm diesen letzten Moment in Würde zu schenken. Und es war für ihn auch ganz logisch, dass ich traurig darüber bin. Und ich glaube, das sind wirklich die Menschen, die wir in unserem Tribe brauchen. Jedes Mal, wenn wir unser Herz öffnen, besteht natürlich die Möglichkeit, dass der Zeitpunkt kommt, oder sehr wahrscheinlich wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, um Abschied zu nehmen. Ganz egal, ob das eben dann Abschied in den Tod ist oder ein Abschied in einen anderen Lebensabschnitt. Aus der Angst vor dem Verlassenwerden, sein Herz nicht zu öffnen, ist für mich keine Option. Ich fühle mich auch nicht verlassen in dem Sinne, sondern ich fühle mich beschenkt. Und es hört sich vielleicht total komisch an, aber das ist so, wie ich das sehe. Ich fühle mich beschenkt durch all die Momente, die ich mit Karl erleben durfte, durch all die Dinge, die ich durch ihn lernen durfte. Ich habe dieses Bild vor Augen. Ich glaube, er hat die Sonne geliebt. Ich habe dieses Bild vor Augen. Wir beide, wir sitzen draußen auf der kleinen Mauer. Also er liegt vor mir, er sonnt sich, Bauch in die Höhe. Ich genieße die Morgensonne auf meiner Haut und Baby schläft im Auto und wir sitzen einfach da in Stille gemeinsam. Und das sind Momente, die kann mir niemand nehmen. Das sind Geschenke, die ich durch ihn erfahren habe. Wenn wir uns immer Gedanken darum machen, was ist, wenn er nicht mehr da ist? Was ist, wenn ich alleine bin? Verlieren wir ganz oft den Fokus auf die Momente, die wir jetzt haben und die Dinge, die wir jetzt machen können. Weil schlussendlich geht es doch nicht darum, dass wir bis an unser Lebensende mit jemandem zusammen sind, denn dann sind wir diejenigen, die gehen, sondern dass wir den Moment genießen können, das Leben genießen können, das wir gemeinsam verbringen. Und dass wir das Leben leben und sagen können am Schluss, dass wir es genauso wieder machen würden. Nicht nur für uns selbst, sondern auch in einer Beziehung, sei das egal, ob zum Tier oder zu einem Menschen. Wenn ich am Schluss so viele schöne Momente und Erinnerungen kreiert habe, natürlich tut das weh, wenn derjenige geht. Ganz klar. Aber diese Erinnerungen, die bleiben. Und die sind für mich so wie viele kleine Geschenke, die ich annehmen durfte. Und in meiner Arbeit, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Besonderheit, gerade wenn wir mit Tieren arbeiten, dass es immer wieder zu Todesfällen kommt. Also, wenn ich in der Businessgruppe bin, als einzigste Tiertrainerin, dann bin ich meistens die Einzige, die Todesfälle in Gruppenprogrammen hat oder in 1:1-Coachings, weil es einfach immer wieder passieren kann. Gerade auch mit meinem Fokus auf Medical Training darf ich natürlich auch Teams begleiten, wo es nicht unbedingt gesundheitlich reibungslos verläuft. Manchmal klammern wir uns dann so an dieses Leben, um dieses Leben halten zu wollen. Und um all die Diagnosen, die um das Tier rum sind. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde es super wichtig, dass wir unser Möglichstes tun, damit es dem Tier gut geht. Aber manchmal verlieren wir auch das Tier, die Essenz des Tieres in den Diagnosen und sehen nur noch, was alles nicht da ist, anstelle noch das sehen zu können, was noch da ist und diese Geschenke auch annehmen zu können. Für mich hat der Tod viel mehr mit Leben zu tun. Ich hatte dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, war mein Lebensmotto immer, wenn ich heute, wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich alles gemacht, was ich wollte. Ich kann jetzt gehen und es passt. Ich bereue nichts. Ich habe die Dinge ausprobiert, die ich ausprobieren wollte. Ich habe mich ausgesprochen, wo ich aussprechen wollte. Es hält mich nichts zurück. Ich gehe in Frieden. Seit ich Kinder habe, hat sich das so dezent geändert, aber ich glaube, das kennen viele, weil einfach da eine riesengroße Verantwortung ist und ich jetzt das so nicht ganz so sehe. Aber ja, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Was soll mit meinem Körper passieren, wenn ich mal nicht mehr da bin? Was soll mit meiner Asche passieren? Mit allen anderen Sachen. Und das sind auch Dinge, über die man mit dem Partner sprechen sollte, finde ich, weil ich möchte wissen, was sich mein Mann wünscht. Und ich habe das tatsächlich auch so, dass ich mir bereits überlegt habe, was mit meinen Tieren passiert, also was mit dem Körper passiert, wenn sie mal nicht mehr da sind. Und da gibt es mittlerweile ja richtig, richtig schöne Möglichkeiten, sich auch Erinnerungsstücke machen zu lassen. Und es gibt da einige Schmuckhersteller, also das ist alles handgefertigt, wo man zum Beispiel Tierhaare sich in Perlen gießen oder formen lassen kann und dann so ein Stück Louis oder ein Stück Peanut immer dabei hat. Also wenn wir zurück sind in der Schweiz, dann gehe ich das auf jeden Fall mal an, so dass wir das schon machen, solange sie noch leben. Denn ich verfolge ein paar Accounts, weil ich die Schmuckstücke einfach auch wirklich schön finde. Und je nachdem, wenn man nicht mehr viel Fell hat zum Beispiel und es dann nicht schön kommt, dann hat man wie keine zweite Chance. Aber wenn man das schon macht, wenn die Tiere noch da sind, noch um einen herumturnen und lustig und freudig am Leben sind und am Leben teilhaben, ja, dann kann man sich Erinnerungsstücke holen, wo man super happy ist damit und tausend Chancen hat, weil es nicht das Richtige ist oder nicht schön genug gekommen ist und hat dann etwas Schönes, das überdauert. Als unser erster Hund gestorben ist, Punto, ist nur 6 Jahre alt geworden, das war so mein Hund. Da hat mir meine Mama ein, es gibt diese Herzen, diese geschliffenen Glasherzen, die so einen Prismaschliff haben und sich darin das Licht dann in allen Regenbogenfarben spiegelt. Und ich hüte dieses Herz wie ein Schatz bis heute. Und es ist auch mit nach Zypern gekommen. Also sich früh genug, wenn es den Tieren noch gut geht, mal hinzusetzen und sich zu überlegen, was möchte ich denn, wenn es mal nicht mehr da ist. Was möchte ich auch? Möchte ich eine Massenkremation? Das ist das, was ich mit Karl gestern gemacht habe, weil da gibt es dann auch einfach finanzielle Limits. Oder möchte ich eine Einzelkremation und möchte ich es überhaupt kremieren lassen? Oder habe ich vielleicht einen Garten, das ist klein genug, dass ich es da vergraben kann? Wenn ich es kremieren lasse, welche Urnen? Also es gibt mittlerweile so schöne Urnen. Also ich kenne halt die Urnen von den Menschen. Wir hatten immer diese Samples zu Hause. im Schrank stehen. Ja, war vielleicht manchmal schon ein bisschen creepy, aber das war halt, ja, so bin ich aufgewachsen. Aber auch da gab es wirklich schon schöne Urnen. Und jetzt für die Tiere gibt es auch super schöne Urnen. Das siehst du gar nicht auf den ersten Blick, dass es eine Urne ist, sondern es ist einfach ein schöner Gegenstand. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten bei uns in der Schweiz eine alte Frau, die hatte einen alten Hund. Und dieser alte Hund, der hat Krampfanfälle gemacht und zwar so stark, dass er davon nicht mehr ja, aufgewacht ist. Und er wurde dann beim Tierarzt erlöst. Und das war halt wirklich so von dem einen Moment auf den anderen. Und niemand hat sie aufgeklärt oder es ging in dem Moment einfach nicht. Sie hatte nie die Möglichkeit, den Körper mit nach Hause zu nehmen, weil sie eine Wohnung hatte und es lässt sich schlecht im Blumentopf begraben. Und sie haben den Hundekörper einfach in die Massenverbrennung gegeben. Und dann hatte sie ganz, ganz lange zu hadern mit dem Tod. Also nicht nur wegen dem, aber das war auch, sie hatte nicht diese Möglichkeit, etwas von ihrem Hund mit nach Hause zu nehmen, um ihn noch so ein Stück weit bei sich zu haben. Und nach langer Zeit, als sie sich dann wieder für einen alten Hund entschieden hatte, ich glaube, es war ein Jahr oder 2 Jahre, als dann dieser Hund auch gegangen ist, und da wurde sie aufgeklärt. Da hat sie einen Katalog erhalten, eine Einzelkremation, und der Katalog mit den unterschiedlichen Urnen, und sie saß so da und hat gesagt, ich suche mir jetzt die Urne für den Timmy aus, und hat mir auch erzählt, was das für sie persönlich für einen riesigen Unterschied macht, dass sie jetzt die Möglichkeit hat, ihn doch noch mit nach Hause zu nehmen. Es war irgendwie anders, als sie sich das erhofft hat, aber das ist nicht dieser abrupte Abschied und dann wirfst du den Körper, also das ist das Gefühl, das ist auch das Gefühl, das ich gestern hatte bei Karl, ich werf den Körper weg, sondern du hast die Möglichkeit, auch diese Hülle in einer anderen Form mit nach Hause zu bringen. Und da lohnt es sich einfach, das sich mal anzuschauen, wenn es noch nicht so weit ist, damit du auch da die ganzen Optionen kennst. So, das war jetzt eine sehr intuitive Folge, die Geschichte von Karl. Und eine Freundin hat es gestern so schön gesagt, ein König kehrt nach Hause zurück. Genieß die Zeit mit deinen Katzen, sei wirklich präsent im Moment. Und falls du Lust hast, was Neues auszuprobieren, wenn ihr noch nicht klickert, es gibt eine 3-Tage-Klicker-Challenge. Da kannst du dich für 0 € anmelden. Den Link findest du in den Show Notes. Und da machen wir eine richtig coole Sache. Es geht um einen ersten Tick, den du mit deinen Katzen erarbeiten kannst und dann eigentlich eine Liste hast für unendlich viele Tricks und auch einen Plan, wie du das machen kannst. Also wenn du Lust darauf hast, melde dich gerne an. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche.